Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, das wird eine musikalische Stunde. Ich freue mich sehr auf die Saxophonistin Nicole Johentgen. Seit ihrem 14. Lebensjahr steht sie auf der Bühne. Heute begibt sie sich für Musikaufnahmen auch schon mal in 2100 Meter Höhe. Außerdem setzt sie sich für Frauen in der Jazzmusik ein und sie ist Botschafterin des Saarlandes. Über all das wollen wir reden. Guten Morgen, Nicole Johentgen.
Guten Morgen, Herr Wiese. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben so eine kleine Verzögerung zwischendurch mal. Nicht, dass Sie sich wundern, denn Frau Johentgen sitzt in Bern und da sind noch ein paar Berge dazwischen. Deshalb kann es vielleicht dann immer mal einen Moment ein bisschen länger dauern. Bei Menschen, die Geigen spielen, da fällt einem natürlich gleich als berühmtes Instrument eine Stradivari ein, am Klavier vielleicht Steinway und Bechstein. Wie ist das bei Ihrem Saxophon? Ist das auch irgendwie besonders oder ist es eigentlich egal, auf welchem Instrument Sie spielen?
Also das Instrument, was ich habe, ist ein Selma-Instrument. Das ist auch so wie eine Stradivari sozusagen. Aber ich bin der Meinung, dass der Sound von dem Inneren des Menschen kommt. Und deshalb wird ein Instrument am Anfang, wenn man nur ein Jahr spielt, anders klingen, wie wenn man das Instrument 30 Jahre spielt.
Das heißt, man muss wie in so einer Partnerschaft sich da auch erstmal gemeinsam eingrooven.
Ja, einen gemeinsamen Nenner finden. Das schwingt sich so ein und diese Schwingung steckt in diesem Metall drin. Das ist ganz spannend.
Das heißt aber, das ist dann wirklich wie so eine Beziehung vielleicht zu dem Instrument und man lässt das auch nicht aus dem Auge gern, weil eben das sowas Besonderes für einen hat.
So ist es. Wer mich kennt, ich nehme das Saxophon immer mit. Ich lasse das auch eigentlich nicht im Backstage-Bereich liegen. Ich nehme es immer mit. Es ist ein besonderes Instrument. Es ist von 1963 und eins mit goldenem Lack plus noch silberne Klappen. Das ist eh schon selten. Und ich spiele das Instrument schon seit fast 30 Jahren.
Nicole Johentgen, und dann hören wir dieses Instrument jetzt auch mal. Wir haben eine Aufnahme, Labyrinth heißt die aktuelle Single von Nicole Johentgen und die gibt es jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur. Das Saxophon von Nicole Johentgen, Labyrinth heißt der Song. Hier gehört im Deutschlandfunk Kultur Vorbote auf ihr neues Album. Das kommt im September. Was ist denn das für ein Labyrinth, in das Sie sich da begeben?
Das ist das Lebenslabyrinth. Manchmal geht man Wege und die Tür ist verschlossen, möchte eigentlich durch diese Tür gehen, aber es funktioniert nicht. Das ist wie in einem Labyrinth. Dieser Weg geht nicht da durch. Dann geht man automatisch andere Wege und ich finde das so passend. Und lustigerweise habe ich mich gerade in den letzten 2-3 Wochen immer wieder ertappt, als ich in Hotels unterwegs war nach Konzerten und habe einfach, wo ist der Lift, wo ist der Aufzug nochmal, wo ist die Treppe nochmal, und das ist immer ständig ein Labyrinth.
Vor allen Dingen, wenn man morgens irgendwo aufwacht in einem Hotel und sowieso noch nicht so ganz orientiert ist, da wird es dann besonders anstrengend. Gab es aber darüber hinaus noch einen Grund, warum Sie sich mit diesem Lebenslabyrinth beschäftigt haben?
Das sind manchmal so Zufallsdinge, also wie wenn ich in einem sakralen Raum stehe und sage, okay, hier will ich eine Aufnahme machen, so ist es wie, ich fühle mich in einem Labyrinth, jetzt muss dieses Album auch Labyrinth heißen. Also ursprünglich war das im Prinzip nur dieser Titel, nur den Song, den wir jetzt gerade gehört haben, der hieß Labyrinth, weil da weißt du am Anfang nicht, hey, wo ist die Eins? Da, ba. Du weißt überhaupt nicht mehr, wo startet die Eins? Und deswegen habe ich das Album auch komplett dann Labyrinth genannt.
Wenn Sie diese besonderen Räume ansprechen, also Ihr letztes Album, das haben Sie ja auf 2100 Meter Höhe in der Gotthardkapelle am berühmten Gotthardpass eben aufgenommen. Gab es für das neue Album auch so einen besonderen Aufnahmeort?
Das neue Album entstand eigentlich durch die Anfrage vom SRF Kultur, SRF 2 Kultur in der Schweiz. Das war eine Anfrage von Roman Hoschek, der dort arbeitet als Moderator und selber auch fantastischer Musiker ist. Und er hat mich angefragt, hey Nicole, hast du Lust, eine Aufnahme zu machen? Hier bei uns in Basel im Mechert Oppenheim Studio. Und dann habe ich da nicht lange gezögert. Wenn mir das ein Radio anbietet, dann steige ich da voll drauf ein. Und dann dadurch ist diese Aufnahme relativ schnell entstanden. Also ich habe alle Songs innerhalb von einer Woche eigentlich geschrieben fast. Das war, glaube ich, eine Woche. Und zwei Monate vorher sind die Songs entstanden. Da haben wir die noch kurz geprobt und dann ins Studio.
Das ist ja auch das
Interesse. Und Roman weiß... Ja, Entschuldigung.
Ja, das ist die Schwierigkeit, die ich gerade schon erklärt habe. Nicht wundern, also wenn Sie eben noch nicht zugehört haben, wir haben eine Leitung in die Schweiz und deshalb gibt es da eine kleine Verzögerung und da kann es mal passieren, dass wir uns einander ins Wort fallen. Ich wollte gerade sagen, Jazz, Sie haben gerade beschrieben, in einer Woche entstanden die Stücke. Jazz ist ja auch immer gekennzeichnet von Improvisation. Wie ist dann dieser Entwicklungsprozess? Also das ist ja dann wahrscheinlich nicht so, man sitzt irgendwo am Tisch und komponiert da vor sich hin.
Doch.
Ja?
Das ist ein Teil davon, genau. Also wenn ich jetzt hier am Tisch sitze, kann ich eine Melodie zumindest mal zum Teil schon komponieren. Wenn nicht sogar die komplette Melodie, weil ich meine Komposition rein auf Gesang zuerst starte. Das heißt, ich singe mir eine Melodie und die kommt dann out of the blue und dann übertrage ich die auf mein Saxophon, weil wenn ich sie singen kann, kann ich sie auch spielen auf meinem Instrument. Das ist mir wichtig, dass das in dieser Reihenfolge auch so ist. Und dann schaue ich, was harmonisch noch dazu passt. Meistens habe ich das auch schon intus und weiß, okay, hier bei dieser Note könnte dieser Akkord folgen. Aber bei dem Album war für mich eigentlich noch nicht mal die Harmonie wichtig, sondern es war diese Trance, es war eigentlich dieser Flow in der ganzen Musik war mir wichtig.
Und ist das dann so bei Ihren Auftritten, da gibt es zwar dieses Stück, aber Sie entwickeln das dann auf der Bühne dann nochmal ein bisschen weiter?
Manchmal ist es so, dass zwischen dem Schreiben, also dem Komponieren und dem CD-Produzieren Zeit dazwischen ist, also Wochen, Monate, und dann spielt man die Stücke live und geht dann ins Studio. Und manchmal ist es aber auch so, dass man die Stücke schreibt und 3-4 Wochen später, ohne Live-Auftritte gehabt zu haben, spielt man diese Aufnahme ein. Das ist ganz unterschiedlich.
Was ist es denn überhaupt, was Sie am Jazz reizt? Weil begonnen haben Sie ja mit Funk.
Genau, Funk ist Musik, Funk ist Jazz, Jazz ist alles. You cannot describe it, it's a feeling. Das hat mir mal ein 103-jähriger Saxophonist erzählt, der in New York lebte dazumals. Und ich habe mit ihm zusammengespielt, er hat Tenorsaxophon gespielt, der war witzig, der war gescheit im Kopf, der hat super Saxophon gespielt und der hat mir gesagt, Jazz ist eigentlich alles, egal ob man jetzt mit Funk oder mit anderen Stilistiken anfängt. Und das ist einfach ein Gefühl. Das ist ein Gefühl. Und das finde ich an der Musik so schön und vor allem am Jazz. Egal, ob ich jetzt mit Pop, Jazz, Rock anfange, es ist alles basierend auf Musik. Und wenn ich über Musik nachdenke, ist mir, also ich habe so eine Musikpyramide für mich im Kopf. Das eine, das Wichtigste ist Timing, also Rhythmus. Wie im Leben ist das Timing immer wichtig sozusagen. Und so ist es auch in der Musik. Ich gehe beim Timing immer ganz zurück auf die kleinste Einheit. Und ich sage jetzt mal nicht die winzigste Einheit, sondern ich sage mal Takadimi, 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 Takadimi. Das sind 16, oder? Takadimi, Takadimi. Und das ist das Timing. Und egal, was ich mache, alles hat was mit dem zu tun. Und das, wenn das groovt, dann kann ich Klassik, kann ich Jazz, Pop oder Rock spielen. Es muss, wenn ich zum Beispiel in einer Band spiele und ich spiele meine 16 und wenn die nicht zusammen mit der Schlagzeugerin oder mit dem Schlagzeuger zusammenpassen, dann müssen wir einen Weg finden. Und da beginnt dann die Musik.
Takadimi, ja. Das gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Trotzdem, also der Jazz, der Moment spielt ja auch eine Rolle, oder? Also ein Moment wie diese Sendung zum Beispiel oder natürlich auch der große Auftritt auf Festivals oder in Clubs. Sie haben mal gesagt, teilweise ist das für Sie wie eine Trance oder wie in Trance zu sein. Was geht da in Ihnen vor?
Das ist so. Also der schönste Moment ist eigentlich dieser Moment, wenn ich loslassen kann. Also wenn und das ist vor allem im Jazz so, wenn ich ein Solo spielen kann und niemand schreibt mir vor, wie viel Chorusse, also wie viel Takte das sein sollen, sondern wenn ich das frei spielen kann, dann und wir alle, das hängt ja nicht nur von mir ab, sondern von der Band auch, wir alle befinden uns in einer Situation, wo wir loslassen können. Erst dann beginnt bei mir die Musik, wenn ich wirklich in diese Trance reinfalle. Und meistens ist es, dass ich wie so eine kleine Melodie, eine Hookline, eine kleine Melodie immer wieder spiele. Babaduda, 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 babaduga, babaduda. Und dann kommt die Perkussion hinten dran oder Schlagzeug. Und das zieht sich dann über Minuten hin. Und das ist für mich, da geht auch das Publikum wahnsinnig ab.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Saxophonistin Nicole Johentgen, die heute in der Schweiz lebt, ursprünglich aber aus einem kleinen Ort im Saarland mit 3000 Einwohnern kommt, Sulzbach-Fischbachtal. Da gehen bei mir, Frau Johentgen, gleich so die romantischen Dorfvorstellungen auf im Kopf mit grünen Wiesen, Kühen und dem Hahn, der kräht. War das so?
Ja, so ähnlich. Nicht ganz so ländlich, aber wir hatten schon Hühner neben uns und Hasen und Das war toll.
3000 ist ja auch nicht ein ganz kleines Dorf mehr, also da ist wahrscheinlich dann tatsächlich nicht mehr so viel mit der Romantik. Welche Rolle hat denn die Musik dort gespielt?
Also meine Familie, also mein Papa vor allem, hat die Musik in die Familie mit reingebracht. Der ist ja eigentlich ein Schlossermeister sozusagen, hat die Lehre als Schlossermeister gemacht, die abgeschlossen und hat nachher bei der Lebenshilfe lange gearbeitet bis zur Rente und hat aber immer Musik gemacht. Also der hat durch Tennisbälle aufraffen, hat er sich die erste Posaune und Gitarre gekauft und dazumals lebten sie noch in Saarbrücken und irgendwann hat der Vermieter das nicht mehr so toll gefunden mit der Posaune und dann hat mein Papa gesagt, so, jetzt gehen wir nach Fischbach.
Weil da ja. Ist auf dem Land, kann man sozusagen dann auch mal ruhig ins Blechblasinstrument blasen.
Richtig, genau. Und er hat uns die Musik in die Wiege gelegt. Das muss man schon klar so deutlich sagen. Und mein Bruder hat dazu mal, er spielt immer noch Keyboard, aber wir haben zusammen in einer Band gespielt, die Joe Fuchs Band. Und wir haben in der Familie immer Musik gemacht. Also ich stand mit 14 schon eben auf der Bühne und Dorffeste gespielt. Mir war das dazu mal natürlich noch peinlich vor meinen Freundinnen und Freunden. Aber es hat sich rausgestellt, Musik ist mein Ein und Alles. Und das ist die Magie und das fängt halt in jungen Jahren, jetzt bei mir damals hat das schon so früh angefangen, genau.
Was hat Sie denn daran so begeistert? Also wenn Sie auch sagen, ja, so ein bisschen peinlich war es dann schon auch mit den Auftritten, aber Sie sind ja dann da durch.
Ich glaube, also ich sage immer, ich war eigentlich ziemlich lange im Dornröschenschlaf. Also bis 27 war ich in so einem Art Dornröschenschlaf. Ich habe immer Musik gemacht, ich habe damals in Mannheim studiert, habe viel in Popbands gespielt, viel Soul-Musik gespielt und schon auch sehr viel Jazz mit meiner eigenen Band. Ich sag mal dazumal, es hat mir immer Spaß gemacht, so dieser Spaß war da. Und irgendwann mit 27 oder eigentlich schon mit 21, da hatte ich ein Konzert mit einem amerikanischen Schlagzeuger, Brandon Lewis, und wir haben uns da in Trance gespielt. Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, was ist da passiert? Ich weiß jetzt 2 Minuten lang nicht, was hier passiert ist. Filmriss. Dann wollte ich das wieder haben. Mit 27 ist das wieder passiert, aber da ist es dann so stark gewesen, dass ich gesagt habe, okay, nee, das ist mein Ding. Also ich habe erst mit 27 war für mich klar, hey, jetzt bin ich hier auf dieser Erde gelandet mit 27. Das ist mein Ding. Musik ist die Magie. Ich will das weiterführen. Also im Prinzip dadurch, dass es mir bewusst geworden ist, was es bei den Menschen auslöst, wie gut das den Menschen tut, hat es mir wiederum gesagt, mein Gott, es gibt Ärztinnen und Ärzte, also bin ich Doktorin mit Jazz halt.
Also auch dieses in Verbindung treten während eines Konzerts mit dem Publikum dann eben.
Ja, also wenn ich zum Beispiel mit dem Trio spiele, dann ist es nie ein Trio-Gig, sondern dann haben wir noch irgendwie 100 Leute im Publikum, dann sind wir 100 Trios.
So, irgendwie.
Genau, das Publikum gehört immer dazu.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Zeit im Saarland zurückblicken, wo Sie da mit Ihrem Vater unterwegs waren und auf der Bühne standen, Musik gemacht haben, waren Sie da gleich schon auch mit dem Saxophon unterwegs oder haben Sie auch andere Instrumente gespielt?
Mit meinem Papa war ich mit dem Saxophon unterwegs und ich habe mit 6 angefangen, Klavier zu spielen. Und das nutze ich immer noch. Ich tue sehr viel Komponieren am Klavier und begleite Schülerinnen und Schüler. Und ich tue mich immer noch mit Plattlesen herausfordern, wo ich dann merke, okay, meine Gehirnhälften fangen sich gerade weiterzuentwickeln an. Also Klavier ist, das ist ein magisches Instrument. Ich habe mich sogar gewagt, ein Klavieralbum aufzunehmen. Ja.
Und das Saxophon, wie ist das dann in Ihr Leben gekommen? Also wir haben ja gerade gehört, das ist ja auch schon eine Beziehung, die über 30 Jahre geht.
So ist es. Also das ist ganz klar auch Inspiration. Während Klavier, weil mein Bruder das gespielt hat, habe ich das sozusagen auch gespielt. Und ich weiß noch, ich war wahrscheinlich noch in den Windeln, ziemlich sicher. Ich habe noch nicht die Klaviertastatur gesehen und mir hat immer, wenn ich mit den Fingern drauf gedrückt habe auf die Tasten, war das für mich magisch. Da wusste ich, ach, mir gefällt dieser Klang, egal was das ist. Also, und Saxophon kam eigentlich, dass ich eine Sendung gesehen habe, eine Musiksendung, ich glaube, ohne Filter oder Filter ohne extra, irgendwie sowas. Das ist eine Musiksendung gewesen, da gab es immer Livebands und da hat mir eine Liveband, die hieß Funky Stuff, hat mir sehr gut gefallen. Da war eine Saxophonistin dabei und die hat mich umgeblasen sozusagen. Das hat mir sehr gut gefallen, vor allem die Musik, die war groovig, die hat einen mitgenommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zu hören. Und dann war es klar für mich, ich will auch Saxophon spielen.
Sie haben ja gerade auch schon erzählt, Sie haben dann auch an der Hochschule in Mannheim Jazz- und Popmusik studiert. War das dann quasi auch wegen dieser Magie alternativlos oder gab es einen Plan B, wenn das mit der Aufnahmeprüfung dann nicht geklappt hätte?
Genau, da gab es einen Plan B. Habe ich schon vergessen. Ich wollte eigentlich noch im Sekretariat von der Musikschule Sulzbach-Fischbachtal arbeiten, um mich intensiv für diese für diese Aufnahmeprüfung vorzubereiten, weil Mannheim noch die einzige Schule war, die Aufnahmeprüfung hatte. Das heißt, ich hatte eine Chance und dann habe ich gedacht, naja, lieber auf Nummer sicher und ich will lieber dort noch arbeiten. Aber dann hat mein damaliger Freund zu mir gesagt, mach diese Aufnahmeprüfung und dann habe ich das gemacht und wurde angenommen.
Aber es wäre ja auch irgendwas mit Musik gewesen, auch wenn Sie im Sekretariat gearbeitet hätten oder sowas, der Musikschule. Also Musik wäre schon wichtig oder war Ihnen auf jeden Fall wichtig, dass es irgendwie damit zu tun hat.
Ja, also es ist halt wirklich so, ich frage mich jetzt noch, was könnte ich sonst noch machen außer Musik? Weil mein Herz, das hängt so an der Musik. Das ist so eine Magie, ich komme da nicht weg. Das ist wie so zwei Magnete, die sich da nicht irgendwie lösen können.
Wobei, ne? Sie haben ja auch in den USA nicht nur ein Jazz-Stipendium gehabt, darüber reden wir gleich noch, sondern Sie haben auch an einem Clowns-Workshop teilgenommen. Aus welcher Motivation?
Ich fand das spannend. Es gibt ja verschiedene Clowns, aber der, den ich spannend finde, ist der vor allem durch Mimik auch Szenen darstellt und etwas bewirkt. Und ich war in einem Workshop von Daniel Passer. Der war als Clown verkleidet sozusagen und hat ganz, ganz, ganz kleine Bewegungen gemacht und hat so viel damit bewirkt in mir, dass ich gedacht habe, ich möchte das auch machen. Ich finde das eine Kunst. Ich habe dann auch mal mit einer Kollegin, wir haben dann mal auf der Straße auch Musik gemacht. Also ich habe Musik gemacht und sie hat als Clown agiert. Ich finde das so unglaublich befreiend etwas. Ja.
Man kann ja im Prinzip auch sagen, also Jazz und Clownerie haben ja auch die Improvisation gemeinsam, ne?
Genau, Improvisation, das ist die Wurzel, ja.
Deutschlandfunk Kultur, Saxophonistin Nicole Juhenken hat gerade erzählt, wie sie mit 14 bereits zusammen mit ihrem Vater und seiner Band auf der Bühne stand. Später hat sie dann Jazz und Popmusik in Mannheim studiert und dann gab es da auch noch diese Einladung in die USA, dort an einem Programm teilzunehmen, das sich Sisters in Jazz nannte und das als einzige Europäerin. Was war das für ein Programm?
Das war dazumals auf musikbasiertes Programm. Also man ist dort eingeladen worden, hat die Reisekosten gekriegt und erstattet bekommen und alle Lebenskosten und hat Kurse mitmachen können. Und zwar, das war innerhalb von einer 7-köpfigen Frauenband. Und zwar waren 6 von der USA, es waren Jazzmusikerinnen alles. Und ich war dann auch noch mit dabei am Saxophon. Und wir hatten innerhalb von einer großen Jazzkonferenz IAJE, International Association for Jazz of Education, das war eine große Jazzkonferenz, hatten wir dieses Programm Sisters in Jazz mitmachen können. Und da hatten wir Lehrerinnen wie Ellen Rowe oder wie Ingrid Jensen oder Christine Jensen, und die haben uns gecoacht sozusagen im musikalischen Sinne. Und innerhalb dieser Konferenz konnten wir nachher Konzerte geben beim Mary Lou Williams Festival in Washington. Also wir waren nachher eine Band und haben dann sozusagen ein Jahr lang immer mal wieder Konzerte gespielt. Und vor Oscar Peterson, das war Wahnsinn.
Das glaube ich. Und gecoacht im musikalischen Sinne, was bedeutet das? Also was hat man Ihnen da beigebracht oder was haben Sie da mitgenommen?
Wir haben Stücke erarbeitet, wir haben über Improvisation gesprochen, wir haben neue Dinge uns angeeignet, Timing, Jazz-Harmonielehre, genau, so das ganze Paket. Aber dann innerhalb von einer Band mit nur tollen Jazzmusikerinnen, das war Wahnsinn.
Wie war das denn dann atmosphärisch? Also klar, das Miteinander war sicherlich schon mal besonders, aber die USA, natürlich das Land des Jazz, da auf einmal dann auf der Bühne zu stehen, wie hat sich das unterschieden von dem, was Sie hier aus Deutschland kannten?
Das ist jetzt sehr, sehr lange her. Das war 2003. Es war, das Ganze war für mich ein Flug. Also, und man muss dazu sagen, ich habe in Deutschland zu der Zeit nie mit einer Frauenband gespielt. Das war ja 2003. Das mache ich erst jetzt. Damals, in meinem Studiengang, waren nicht viel mehr Frauen an Instrumenten dabei. Ich weiß gar nicht, bei mir gab es, ich war glaube ich die einzige Instrumentalistin, plus noch eine Sängerin. Ich glaube noch eine Posaunistin war dabei, aber das war's dann. Und dadurch, dass wir dort so konzentriert waren, das war so ein tolles Feeling. Ich glaube, dadurch hat sich's natürlich auch schon abgehoben. Und über den großen Teich zu fliegen und tatsächlich dort zu performen, das war für mich so die olympische Fackel. Also die habe ich da mitgenommen, den Jazz in der Hand, so jetzt geht's weiter, jetzt geht's richtig los.
Wenn Sie das sagen, also damals Frauen im Jazz irgendwie noch eine Besonderheit und Sisters of Jazz war ja auch ein Programm, was die Frauen im Jazz fördern sollte. Warum war das nötig? Warum war das so eine eingefahrene Männerdomäne, dieser Jazz?
Das ist halt von der Geschichte her schon so. Also es hat immer Frauen gegeben, aber relativ wenig. Und ich meine, 2003 und 2023, da liegen 20 Jahre dazwischen. Erst jetzt, ich sag mal, die letzten 1-2 Jahren fängt man aufzuwachen und man sieht auf Plakaten, wenn da ein rein männliches Line-up ist, dann weiß man, okay, da hat jemand wahrscheinlich die Aufgaben nicht gemacht und wirklich aktiv gesucht nach Performerinnen, weil die gibt es. Und es ist wichtig, weil das Publikum möchte das auch, möchte ein diverses Programm sehen.
Aber was für Vorurteile gab es denn da gegenüber weiblichen Jazzmusikerinnen?
Also ich sag mal ein Statement. Es gibt, wenn ich in so einer Runde sitze, dann kommt meistens das Statement, ja, aber sie müssen spielen können. Ja, das müssen unsere Kollegen auch.
Irgendwie
also das
logisch,
ist für
oder?
Mich kein Grund. Das Ding ist halt, es gibt halt, wenn man eine Stadt sich anschaut, zum Beispiel wie Zürich, es gibt nicht viele Instrumentalistinnen von gegenüber den Musikern. Also es gibt, ich sag mal, ich kenne viele männliche Kollegen, die Musik machen, und ich kenne vielleicht, ich sag mal, 5 Jazzmusikerinnen, die in Zürich leben oder so. Vielleicht sind es 7 oder 8, aber das war's auch in einer großen Stadt, oder? Und da finde ich, das war dazumals wahrscheinlich noch weniger. Von daher, sich da zu vernetzen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und in den letzten 2 Jahren, auch durch die sozialen Medien, kriegt man da auch eine bestimmte Sichtbarkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns zusammenspannen. Und deswegen habe ich auch mein Sophia-Programm, wo ich Frauen unterstütze, in die Wege geleitet.
Ja, Sophia, das heißt Support of Female Improvising Acts. Und das ist im Prinzip dann so ein bisschen wie die kleine europäische Schwester dessen, was Sie da in den USA mit Sisters in Jazz kennengelernt haben.
Genau, genau.
Und ich habe gelesen, Sie unterrichten da einen Kurs oder Workshop, der heißt Nägel mit Köpfen. Was steht denn da auf dem Kursplan?
Also Nägel mit Köpfen tue ich dir nicht nennen, aber das, was da rauskommt, sind Nägel mit Köpfen.
Okay.
Also es ist meist, also es ist ein Kurs, wo ich ganz anschaulich zeige, wie sind die Zeitpläne, wenn man zum Beispiel eine CD produziert. Was muss man alles beachten? Wie funktioniert das mit den Rechten von den eigenen Songs und so weiter. Also ich habe wirklich ein Sheet aufgesetzt, wo ich den Künstlerinnen zeige, okay, wenn ihr eine Produktion am Start habt, was müsst ihr beachten und wie sind die Zeitabläufe? Also ich mag so handfeste Sachen. Ich mag nicht ein blumiges Ding, sondern ich mag, wenn ich irgendwas weitergebe, halt handfeste Sachen.
Also tatsächlich dieses ganze Organisatorische, was natürlich auch zum Künstlerinnenleben dazugehört.
Genau, also Sophia ist die kleine Schwester von Sisters in Jazz, aber erweitert um das Businesswissen. Und das habe ich gemeint mit Nägeln mit Köpfen. Da ist es mir wichtig, dass die Frauen, weil das ist ein Workshop, der findet alle 2 Jahre statt und ist eine Woche lang. Und wir laden Dozentinnen und Dozenten ein von zum Beispiel vom Booking oder von Buchhaltung und die erklären, wie sie die Dinge angehen und wie sie machen, die umsetzen sozusagen. Und das ist halt dieser Pluspunkt bei Sophia, dass es da auch noch um das Handfeste geht, um Organisation, weil wir verbringen die geringste Zeit auf der Bühne. Die größte Zeit verbringen wir am Bildschirm mit Buchhaltung oder mit Büro, ja.
Und Sie machen das jetzt mittlerweile seit 10 Jahren, also dieses Sophia, und haben ja gerade beschrieben, diese männliche Arroganz, dass dann erstmal in Frage gestellt wird, können die Frauen das überhaupt? Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Bemühungen da jetzt mittlerweile auch Früchte tragen?
Ja, schon seit 10 Jahren tragen die Früchte. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich merke nach einer Edition, ich sehe das ja in den sozialen Medien, wer jetzt überall wie aktiv ist. Wenn ich jetzt sehe, dass oder noch nicht mal in den sozialen Medien, sondern auch in den ganz normalen Jazzheften oder im Radio, wenn ich merke, da ist niemand präsent, dann würde ich mich schon hinterfragen, macht das überhaupt Sinn? Aber ich sehe immer wieder Musikerinnen, die irgendwie plötzlich auf dem Sprungbrett sind und zack, in die große Jazzwelt springen und ihr Ding machen. Und da bin ich auch stolz drauf, dass das dann so ist. Sophia ist wirklich ein winzig kleiner Verein. Das muss man schon sagen. Also wir können 6 bis 7 Musikerinnen weiterbilden in dieser einen Woche. Und das ist nicht viel. Aber wenn die als Inspirationsquellen wieder in ihrer Umgebung agieren, ist das wieder ein Fundament für noch mehr tolle Jazzmusikerinnen.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Saxophonistin Nicole Johentgen, die auch schon mit vielen anderen bekannten Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet hat. Daniel Powter zum Beispiel, wahrscheinlich haben Sie seinen Song Bad Days im Ohr, oder dem leider viel zu früh verstorbenen Roger Cicero und Aaron Parks. Gibt es da eine Zusammenarbeit, die besonders nachhallt?
Also eine Zusammenarbeit, die nachhalt, der Name wurde jetzt nicht genannt, ist nämlich Nils Landgren.
Mhm.
Das ist ein schwedischer Posaunist und Sänger, der vor allem in Deutschland sehr bekannt ist. Und da halt die Zusammenarbeit sehr nach, weil mit ihm spiele ich immer mal wieder und er ist eine Koryphäe im Jazz. Und wer ihn kennt, er ist für mich ein Mentor. Und da halt es nach. Bei den anderen, da habe ich kurz mal mit ihnen gespielt. Das macht man in so einer Biografie ein bisschen Name-Dropping, aber genau, Nils Landgren ist vor allem derjenige, wo nachhalt.
Sie standen ja auch schon mal mit dem Comedian Pete Klocke auf der Bühne. Wie ist das abgelaufen?
Das war lustig. Der war in Zürich im Exil in diesem Musikclub. Und ich war an der Bar, er saß an der Bar und wir haben ein Konzert gehört. Er ist großer Nick Berge-Fan und dann habe ich neben ihm gesessen und habe eine CD zufälligerweise in der Hand gehabt und ich wusste, wer er ist natürlich, weil wir die Sendung von ihm früher immer geschaut haben. Und dann habe ich ihn gefragt, lieber Herr Klocke, darf ich Ihnen meine CD geben? Und dann hat er gesagt, ja, natürlich, natürlich. Und dann, ich weiß noch, ich war auf dem Weg Richtung Toulouse zu einem Konzert. Er hat mich angefragt, ob ich Free Jazz mag und ob ich Lust hätte, mit ihm auf der Bühne zu performen. Und dann habe ich nicht lange überlegt, das habe ich mir so angewöhnt, ja direkt zu sagen, weil wenn man zu lange drüber nachdenkt, dann kommt man vielleicht ins Schwanken und hier Fragezeichen und hier Fragezeichen, aber ich habe dann direkt Ja geschrieben per SMS.
Ja, das ist auch das, da sind wir wieder beim Thema, Frauen sichtbar zu machen. Ne? Männer, die trauen sich viele Sachen immer gleich zu und sagen, ja klar, kann ich, mache ich und so, obwohl sie es vielleicht nicht können, und Frauen, die denken da eher drüber erstmal nach.
Vielleicht ist das so. Jede Frau ist ja auch anders. Aber ich habe mich jetzt schon 2-3 Mal erwischt. Ich muss mich da auch immer dazu durchringen, einfach Ja zu sagen. Ja, ja. Und dann im Nachhinein denke ich, ich war das jetzt richtig. Aber es hat sich immer im Nachhinein als positiv entpuppt. Also ich fahre diese Schiene.
Und es ist ja auch wirklich toll, wie vielseitig Sie als Künstlerin sind. Sie haben zum Beispiel auch eine Zeit lang für Stummfilme Musik komponiert. Nun ist ja die Stummfilm-Ära schon eine Zeit vorbei, kann man sagen. Waren das dann Neukompositionen für alte Werke oder was waren das für Filme?
Das waren alte, uralte Comicfilme unter anderem. Und wir haben einfach da Live-Musik dazu gespielt. Wir waren da in China unterwegs, Shanghai, Beijing, und haben da live Filme vertont. Also so richtig live, live, live.
Was hat Sie daran gereizt, dass irgendwie Ihre Musik mit Filmen in ein Zusammenspiel zu bringen?
Ja, man macht ja alles, um mal Erfahrung zu sammeln. Und ich finde das spannend, weil du dich natürlich auf das Optische sehr stark einlassen kannst und vielleicht auch solltest. Und dich das dann anregt, eine Stimmung zu kreieren. Es geht eigentlich um Stimmung. Und ich liebe ja die Filmmusik. Ich bin so großer Fan von Filmmusik. Ich kriege da immer Gänsehaut. Und von daher war das für mich naheliegend, dass ich das selbst mal ausprobiere.
Und gerade natürlich so Comicfilme, Cartoons, die bieten da sicherlich auch gute Steilvorlagen. Ne?
Ja, super. Vor allem auch, wenn man für Kids was macht oder mit Kids was macht. Genau, wenn die zum ersten Mal ein Instrument in der Hand haben, dann ist das für die natürlich eine super Vorlage zum Musik machen.
Sie haben ja auch diesen Kids Club, Kids Jazz Club in der Schweiz. Was hat es damit auf sich? Was passiert in diesem Club?
Also der Club ist nicht physisch da, du kannst da nicht reingehen, sondern es ist ein Come-Together für junge Menschen, also für Kinder ab, ich sag mal, 3-jährig. Und da geht es darum, dass wir sie involvieren, und wir haben ab und zu einen Workshop, das machen wir nächstes Jahr am Blickfelder Festival in Zürich. Da werden wir mit Kindern was machen, aber ohne Film, und normalerweise machen wir es mit alten Stummfilmen auf YouTube zu sehen. Und die Kinder nehmen sich dann ein Perkussionsinstrument oder klatschen in die Hand oder singen oder klopfen, machen so eine Art Body Percussion. Wir zeigen ihnen gewisse Dinge, die sie anwenden können, und dann tun sie das nachher selbst kreativ umsetzen in einer Gruppe. Und es ist mega spannend, also was da rauskommt. Die Kids sind immer total musikalisch unterwegs dann, und egal, ob sie jetzt schon musikalisches Wissen haben oder brandneu sind, die lieben das.
Was für einen Effekt hat das denn dann, außer diese Begeisterung, die das auslöst?
Das ist ein perfekter Einstieg in die Musikwelt.
Eignet sich der Jazz besonders, um da Kinder heranzuführen? Oder ist es letztlich dann wurscht, welche Musikrichtung?
Also ich sag mal, alles, was rhythmisch ist, ohne da jetzt irgendwie einen Musikstil drüber zu pappen, ist eigentlich ideal. Also Perkussion, jedes Kind, jeder Mensch trommelt gerne. Von daher ist das ideal. Also wir hatten auch Klavier schon dabei, wir hatten auch sogar E-Bass schon dabei. Da musst du schon ein bisschen, man kann mit einem E-Bass-Ton schon sehr viel machen. Aber am besten eignet sich natürlich Perkussion, und dann ist es egal, ob das jetzt lateinamerikanische Musik ist oder was auch immer für eine Musik.
Und wir haben ja heute Vormittag auch schon das Gefühl bekommen, Sie leben Musik, Sie sind Musik. Warum ist Ihnen das aber auch so wichtig, Ihr Wissen da weiterzugeben und andere auch für Musik zu begeistern?
Ja, man lebt ja nur einmal, ne? Also das eine ist, ich spiele sehr viele Konzerte. Jetzt habe ich eine klitzekleine Pause, aber normalerweise spiele ich sehr viele Konzerte, und wenn ich aber nur Konzerte spiele, merke ich, dass das energietechnisch, also vor allem die Reisen, dass mir das zu viel Energie raubt. Also nicht nur wegen den Reisen, sondern weil mir das auch Spaß macht, Wissen weiterzugeben, mache ich das auch sehr gerne. Ich gebe zum Beispiel Workshops in den Bergen, wo ich Saxophonistinnen, Saxophonisten im Hobbybereich, aber auch im Profibereich weiterbilde. Und mir macht es einfach Spaß. Es ist also mein großes Vorbild ist eigentlich hinsichtlich dessen ist Dave Liebman in Amerika. Der war der Schüler von Coltrane, hat sich von ihm inspirieren lassen und er schreibt Bücher und ist am Spielen. Und ich finde das so gut, wenn man irgendwie von dem, was man weiß, alles vom Instrument weitergeben kann. Weil es gibt so viele Menschen, die vielleicht eine andere Technik haben und wo da irgendwie anstehen und nicht weiterkommen und wo ich dann nur was Kleines zeige. Ich mache zum Beispiel auf den sozialen Medien, vor allem Instagram, mache ich so 15 Sekunden, 20 Sekunden Videos, wo ich zum Beispiel über Beatbox was erzähle. Oder auch zeige, vor allem zeige mit wenig Worten. Mir macht es einfach Spaß. Also warum nicht?
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast heute Vormittag war die Saxophonistin Nicole Johentgen. Wir haben über ihre Leidenschaft für die Jazzmusik gesprochen, wie sie andere Musikerinnen fördert und Kinder an den Jazz heranführt. Außerdem steht sie als erfolgreiche Künstlerin auf der Bühne und da entlockt sie ihrem Saxophon auch Töne, die man nicht unbedingt so gewohnt ist immer. Sie Beatbox zum Beispiel mit dem Saxophon. Wie funktioniert das Beatboxing mit dem Saxophon?
Also Beatbox, man kann es auch anders nennen, Slap-Technik. Wer einen E-Bass kennt, kennt doch manchmal diese E-Bass-Töne. Ich zeige es mal auf meinem Saxophon gerade. Genau. Also dieses und dann kann man ganze Beats draus machen. Und wer das mal sehen will, geht einfach auf meine sozialen Medien, auf Instagram. Da mache ich so kleine Videos. Und das funktioniert so wie das Schnalzen. Die Zunge nimmt dieses Saxophonblatt, mit dem ich den Ton erzeuge, und zieht es wie in einem Vakuum nach unten. Ja, genau. Und dann entsteht dieser Effekt. Und es ist mega cool, wenn du das innerhalb einem zum Beispiel Schlagzeug-Solo im Duo zum Beispiel anwendest oder wenn du komplett Solo spielst. Es ist mega cool zu machen. Und zwischendrin benutze ich diese Wörter. Das ist eine andere Zungentechnik. Tüdü, da tust du die Zungenspitze nach vorne und das K geht hinten an den Gaumen. Und dann kommt das dabei raus.
Moment. Ich überhole. Sehr, sehr, sehr schön. Ich übe da heute auch gleich nochmal ein bisschen weiter und wir empfehlen natürlich den Instagram-Kanal von Nicole Johentgen. Unsere Sendung ist an dieser Stelle leider schon vorbei. Vielen Dank aber für das schöne und musikalische Gespräch heute Vormittag.
Vielen Dank auch für das Gespräch. Einen schönen Tag.